Ich freue mich, dass ihr alle wiedergekommen seid. Man hätte gut und gerne noch eine Stunde sitzen können. Beim Italiener waren wir und noch einen Kaffee genießen können, aber den gibt es, glaube ich, später noch. Ja, schön, ihr Lieben. Wir wollen heute Nachmittag weitermachen, alleine mit der Bibel. Ich hoffe, ihr habt eure Bibel greifbar. Es ist immer gut, seine Bibel mitzubringen zu solchen Veranstaltungen. Wenn die Predigt langweilig ist, kann man wenigstens ein bisschen in der Bibel hin und her blättern. 2. Korinther 12 wollen wir lesen, Vers 1 bis 10. Wir haben heute Morgen persönlich und seelsorgerlich angefangen und wir werden auch jetzt wieder mehr eine persönlich-seelsorgerliche Botschaft hören. Lesen wir 2. Korinther 12, ab Vers 1. Wir wollen lernen aus den Briefen, hier aus dem 2. Korintherbrief für unser persönliches geistliches Wachstum. Paulus schreibt, gerühmt muss werden, zwar nützt es nichts, aber ich will auf Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn kommen. Ich weiß von einem Menschen in Christus, dass er vor 14 Jahren, ob im Leib, weiß ich nicht, oder außer dem Leib, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass dieser bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von dem betreffenden Menschen, ob im Leib oder außer dem Leib, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die auszusprechen einem Menschen nicht zusteht. Über diesen will ich mich rühmen, über mich selbst aber will ich mich nicht rühmen, nur der Schwachheiten. Denn wenn ich mich rühmen will, werde ich doch nicht töricht sein, denn ich werde die Wahrheit sagen, ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand höher von mir denke, als was er an mir sieht oder was er von mir hört, auch wegen der Überschwänglichkeit der Offenbarungen. Darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, oder Luther übersetzt Pfahl, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge, und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten, um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Im 2. Korintherbrief, liebe Geschwister, werfen wir einen tiefen Blick in das Seelenleben des Apostels Paulus, in das Innenleben, wenn wir es so sagen wollen. Und wir erkennen, dass auch ein Mann wie Paulus starken Schwankungen unterworfen war und Spannungen. Wenn wir den Abschnitt unmittelbar zuvor mit hineinnehmen, da finden wir die sogenannte Leidensgeschichte des Paulus, seine Passionsgeschichte. Da zählt er auf, was er alles gelitten hat um des Evangeliums willen. Das sind diese Aussagen. Gesteinigt worden. 5x 40 weniger einen. 195 Schläge auf den Rücken. Oder unter falschen Brüdern und in Gefahren und Nöten und so weiter. Da sehen wir tiefste Tiefen, in die Paulus geführt wurde. Dann spricht er von höchsten Höhen. Er wurde entrückt in den dritten Himmel. Und gleich rauf geht es wieder nach unten, ein Dorn für das Fleisch, ein Satansengel, der ihn mit Fäusten schlägt. Merkt ihr, wie auf einer Achterbahn, runter, rauf, runter. Und wir wollen heute gerne von dem Apostel Paulus lernen, wie können wir wachsen, geistlich wachsen, wenn es in unserem Leben rauf geht oder auch runter. Wie können wir lernen im Umgang mit hohen Erlebnissen oder mit tiefen Erlebnissen? Und ich glaube, keiner von uns wird solche Ausschläge haben wie er. Wir sind nicht Apostel. Keiner von uns wird so in Höhen geführt werden, aber auch wahrscheinlich keiner in solche Tiefen wie er. Aber Schwankungen und Spannungen in unserem Glaubensleben, die kennen wir alle, auch wenn die Ausschläge nicht so hoch und tief sind. Und darum wollen wir lernen von ihm. Schaut, wir müssen zuerst festhalten, dem Paulus wurde von korinthischen Christen vorgeworfen, und ich sage das jetzt mal bewusst so, das waren Charismatiker. Das waren korinthische Charismatiker im vollsten Sinne des Wortes. Die warfen ihm vor, er, Paulus, hätte keine Geisteserlebnisse vorzuweisen. In Korinth rühmte man sich ja solcher Dinge. Man rühmte sich der Gaben. Man rühmte sich zum Beispiel Zungenrede, stand ganz hoch im Kurs in Korinth. Vielleicht auch Heilungen und solche Dinge. Aber dann auch der Erkenntnisse und man rühmte sich der Erlebnisse. Visionen, Offenbarungen, Prophetien und so weiter. Da war ja kein Mangel an irgendeiner Gabe in Korinth. Und nun antwortet Paulus und sagt, ihr lieben Korinther, bleibt doch mal ganz ruhig. Bleibt doch auf dem Boden. Ich habe auch Geisteserlebnisse gehabt, nur ich gehe damit anders um als ihr. Warum tut er das? Will er jetzt doch seine eigene Ehre verteidigen? Haben sie ihn jetzt so lange gekitzelt und provoziert, bis er nun doch endlich rausrückt, was er erlebt hat? Nein, nein, es ging um seine Autorität als Apostel. In Korinth waren ja sogar Stimmen laut geworden, er, Paulus, sei gar kein richtiger Apostel, weil er den Herrn nicht gesehen habe zu seinen Lebzeiten. Und so wurde er runtergekanzelt. Und das war eine sehr schmerzliche, demütigende Erfahrung, von seinen eigenen geistlichen Kindern so behandelt zu werden. Ich weiß nicht, liebe Brüder und Schwestern, aber habt ihr auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass manchmal Weltmenschen barmherziger mit einem umgehen können als manche Gläubige? Hoffentlich sind wir nicht schon so mit anderen umgegangen. Und lasst uns doch unsere geistlichen Leiter achten, selbst dann, wenn sie dem Lebensalter nach jünger wären als wir selbst. Schaut, Paulus erzählt nun von seinen hohen geistlichen Erfahrungen, wie sie kein Mensch vor ihm und nach ihm gemacht hat bisher. Und schaut mal bitte auf Vers 2. Es fällt auf, wie knapp, wie nüchtern, wie keusch er davon redet. Er sagt, ich weiß von einem Menschen in Christus. Er meint sich, er spricht von sich, aber er sagt, ich kenne einen Menschen in Christus. Damit will er andeuten, das widerstrebt ihm jetzt, von sich zu reden. Ich kenne einen Menschen in Christus. Er hätte ganz anders sagen können. Wir hätten wahrscheinlich gesagt, wollt ihr mal hören, was ich schon alles erlebt habe? So hätten wir das gebracht. Ja? Und er sagt, ich kenne einen Menschen in Christus. Und dann achtet drauf, bitte, vor 14 Jahren, wenn der Heilige Geist eine Zeitangabe macht, dann ist es nicht zufällig. Bitte denkt mit mir. Paulus kommt im Jahr 50 nach Korinth. Er hält sich 1,5 Jahre dort auf. Dann zieht er weiter, Ephesus und andere Orte. Und er schreibt diesen zweiten Korintherbrief im Jahr 56, meinetwegen auch 57 nach Christus. Kann niemand mit absoluter Sicherheit sagen. Aber auf jeden Fall etliche Jahre später. Und jetzt sagt er, vor 14 Jahren, das heißt doch, lange bevor er nach Korinth kam, vor 14 Jahren, im Jahr 42, 43 vor Christus oder wann das war, 14 Jahre zurück, da hatte er dieses Erlebnis gehabt, von dem er hier spricht, wo er in den dritten Himmel entrückt war, und dann war er 18 Monate lang in Korinth und hat nie davon gesprochen. Da muss man mal drüber nachdenken. Wisst ihr, was das bedeutet? Paulus hat niemals Geisteserlebnisse, also so spektakuläre Erlebnisse, zum Gegenstand seiner Verkündigung gemacht. Er hat es den Korinthern vorenthalten. Er hat den Mund gehalten darüber. Was meint ihr, wie die Schaulustigen gesprungen wären, wenn er Einladungszettel verteilt hätte und Plakate gemacht hätte? Kommt alle. Da wird einer erzählen, was er im dritten Himmel erlebt hat und unaussprechliche Worte, die er gehört hat. Die wären mit Bussen gekommen und Sonderzügen, ja. Und alle wären gekommen, um Sensationen heischen zu wollen. Ja, wird es nicht heute hier und da gemacht? Da hat irgendein Sportler einen frommen Satz losgelassen. Oder ein Politiker. Oder irgend so ein Kirchenoberer. Und dann wird er durch die Talkshows gezerrt. Und dann hat es sogar mal so ein Astronaut gegeben, stellt euch vor, der hat auch irgendwie was Frommes gesagt, oder vielleicht war er sogar, ist er wirklich zum Glauben gekommen, hoffentlich, mag ja sein, und er wurde auch durch alle Gemeinden und Veranstaltungen gezerrt. steckt da nicht manchmal ein bisschen das Denken dahinter, guck mal, was wir für Leute aufzubieten haben. Wir sind gar nicht so hinterwäldlerisch, wir sind gar nicht die Schlusslichter des Mittelalters, für die uns die anderen immer halten. Schaut mal, was wir für Leute präsentieren können. Ein Astronaut glaubt auch an den Herrn Jesus. Also so schlimm kann doch mein Glaube gar nicht sein. Steckt das nicht auch so ein bisschen mit dahinter? Paulus hätte das nicht gemacht. Er war in Korinth 1,5 Jahre und er hat über diese Geisteserlebnisse nicht geredet. Wie hätte er das ausschlachten können? Er hat es nicht getan. Wisst ihr warum? 2 Gründe. Einmal, wie es auf eurem Handout steht, Glauben heißt nicht Leben vom Außerordentlichen, sondern Vertrauen aufs Wort, auf das geschriebene Wort Gottes und Hängen am Herrn Jesus. Das heißt Glauben. Wenn du nächste Woche einen Arzttermin hast, eine unangenehme Untersuchung oder kriegst eine Diagnose eröffnet, dann hilft dir der fromme Astronaut nicht und der Sportler und was du da alles gesehen hast. Die helfen dir nicht. Und wenn du an einem offenen Grab stehen musst und Verlust erleiden, dann werden dir alle nicht helfen. Aber wenn du aufs Wort vertraust und an deinem Herrn hängst und in der Gemeinschaft mit ihm stehst, dann wird er dich da durchtragen. Und darum, das ist der erste Grund, Glauben heißt nicht Leben vom Außerordentlichen, sondern Vertrauen aufs Wort und Hängen an Jesus. Und noch etwas, wir können gar nicht von solchen Dingen reden, wir sündigen, gefallenen Menschen, ohne uns dabei zu rühmen, ohne uns dabei groß zu machen. Und wenn wir uns selbst rühmen, verdunkeln wir automatisch unseren Herrn. Der wird so klein und wir so groß. Wir können gar nicht von solchen Dingen reden, ohne uns dabei ins richtige Licht zu stellen und der Herr wird dabei so klein. Schaut, Wilhelm Busch von Essen, der konnte das so auf den Punkt bringen. Der sagte, wie gerne wir Menschen rühmen. Wenn wir jung sind, so wie einige hier, noch unter 20, rühmen wir uns unserer Kraft und messen unsere Kräfte bei sportlichen und sonstigen Gelegenheiten. Sind wir so ins Mittelalter gekommen, wie meinetwegen ich, dann rühmen wir uns, was wir schon alles aufgebaut haben und erreicht haben. Und wenn wir mal alt und krank und schwach geworden sind, und gar nichts mehr zu rühmen haben, dann rühmen wir einfach unsere vielen Krankheiten. Bäh, dann haben wir doch noch was zu rühmen, ja? Ihr lieben Älteren, sind ja nicht so viel da. Nehmt es mir nicht übel. Wilhelm Busch hat das gesagt, nicht ich, ja? Ich habe das nur zitiert. Aber ihr merkt, worum es geht. Wir finden doch immer etwas, womit wir angeben können. Rühmen heißt angeben. Und Paulus kam aus der pharisäischen Tradition. Und bei den Pharisäern war eine Sache ganz wichtig. Rühmen. Man musste sich rühmen. Das war ganz wichtig. Und Paulus sagt, nein, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Zitiert Jeremia in 1. Korinther 1. Und darum wollen wir hier von ihm lernen, auch wenn wir hohe Erlebnisse hatten, wenn wir wirklich den Herrn in besonderer Weise erlebt haben, auch bei dienstlichen Dingen, wo wir erlebt haben, dass Menschen zum Glauben kommen durften durch unser Zeugnis, wo wir anderen helfen konnten, wo in Blick auf Gemeindearbeit große Siege errungen wurden oder was auch immer. Wir alle müssen vorsichtig sein, wie wir darüber reden und ob dabei wirklich unser Herr die Ehre bekommt oder nicht am Ende doch wir. Er redet hier von seiner Entrückung in den dritten Himmel. Aber er tut es nicht von Herzen. Er beschämt damit nur die ruhmsüchtigen Korinther, die sich so aufgeblasen haben und damit sie sehen, auch er könnte sich solcher Dinge rühmen, aber er geht anders damit um, darum erzählt er es nun hier. Eine Bemerkung bin ich noch schuldig, ich hoffe, dass kein Schweizer hier ist. Wenn hier unaussprechliche Worte vorkamen, ja, das ist der Grund, warum manche meinen, im Himmel würde Schweizerdeutsch gesprochen, ja, unaussprechliche Worte, ja, und so. Aber andere meinen wieder, das kann nicht sein, weil in der Offenbarung steht, dass im Himmel keine Krankheiten sein werden und das ist ja in Wirklichkeit eine Halskrankheit, ne, und also gut. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, vom Umgang mit tiefen, schweren Erlebnissen. Das haben es die Österreicher schon abgekriegt und jetzt die Schweizer. Mal sehen, ob wir über die Deutschen auch noch was verlieren können. Gut, vom Umgang mit tiefen, mit schweren Erlebnissen. Ich habe mich gefreut, dass ihr jetzt noch mal lachen konntet, weil jetzt wird's ernst. Paulus sagt, Vers 6, ich könnte von diesen Dingen reden, ich würde die Wahrheit sagen, aber ich tue es nicht. nicht alles, was wahr ist, muss gesagt werden. Stattdessen spricht er von einem göttlichen Gegengewicht, das ihm gegeben wurde durch den Herrn. Er hat ihm einen Dorn für das Fleisch gegeben. Und nun ist die ganz große Frage, was mag das wohl für ein Dorn oder Pfahl oder Stachel gewesen sein, unter dem Paulus litt? Die Ausleger rätseln seit 2000 Jahren, was das gewesen sein könnte. Und ich gebe euch jetzt nur mal eine Kostprobe, was den Auslegern so alles eingefallen ist. Das waren Einfälle oder vielleicht auch Ausfälle, ja? Das müsst ihr selbst beurteilen. Also, die römisch-katholische Kirche meinte, Paulus hätte fleischliche Versuchungen gehabt. Das mag durchaus sein. Paulus war ein Mensch wie wir. Aber ich glaube nicht, dass das der Dorn ist, von dem er hier redet. Luther sprach von Widerständen und Verfolgungen, die er erleiden musste, um des Evangeliums willen. Das kommt der Sache wohl schon viel näher. Calvin deutete es als Versuchungen geistlicher Art, also Zweifel oder solche Dinge. Auch da mag der Apostel nicht erhaben gewesen sein drüber. Karl Bonhoeffer, nicht zu verwechseln mit Dietrich Bonhoeffer, meinte, Paulus hätte vielleicht an endogenen Depressionen gelitten, also so eine von innen kommende Traurigkeit und Schwermut. Und weitere Vermutungen reichen von einem Augenleiden über rasende Kopfschmerzen, chronisches Malariafieber, epileptische Anfälle bis hin zu einer ungläubigen Frau. So, jetzt sucht es euch aus. Also ihr seht, die Ausleger sind ganz schön einfallsreich, aber eigenartig. Was steht denn da? Was steht denn hier im Text in Vers 7? Was steht denn da? Es gibt doch eine Regel für die Auslegung, ein hermeneutisches Prinzip. Das heißt, nur wenn der Zusammenhang einer Aussage zwingend erforderlich macht, dass man sie vergeistigt, dann muss man sie vergeistigen. Wenn der Herr Jesus sagt, wenn dir deine Hand Ärgernis schafft, dann hau sie ab. Natürlich hat er das nicht wörtlich gemeint. Hat nicht zur Selbstzerstümmelung angeleitet. Ja? Das sollte heißen, pass auf mit den Sachen, das sei ganz radikal konsequent. Dann ist klar, dann dürfen wir das auch vergeistigen. Aber hier ist überhaupt kein Grund, das zu vergeistigen. Und wenn wir das wörtlich nehmen, dann heißt das, und das macht viel Sinn, immer wenn Paulus in Gefahr war, sich zu überheben. Schauen wir doch, hier steht zweimal, damit ich mich nicht überhebe. Damit es nicht oben rausschlägt bei mir. Damit ich nicht hochmütig werde, nicht arrogant wie die Korinther. Damit ich mich nicht überhebe, darum hat Gott mir einen Pfahl, ein Dorn für das Fleisch gegeben, nämlich ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage. Wenn wir das wörtlich nehmen, dann bekam Paulus immer dann, wenn er in Gefahr war, stolz zu werden, einen Schlag aus der unsichtbaren Welt. Dann kriegt er eine auf den Deckel, sage ich salopp. Dann kriegt er einen Schlag aus dem Unsichtbaren heraus und er wusste, ich muss demütig bleiben. Ich darf mich nicht überheben. Ich darf nicht stolz werden. Das wäre, wenn wir es wörtlich nehmen. Liebe Geschwister, vielleicht vergessen wir manchmal, wie abscheulich geistlicher Hochmut in den Augen Gottes ist. Das ist die Ursünde gewesen. Der Lichtsengel, den Gott geschaffen hatte, den wir mit der lateinischen Bibel Luzifer nennen, Lichtträger heißt das eigentlich, ein helles Glanzgestirn, das höchste, schönste Geschöpf, das Gott je gemacht hatte. Es genügte ihm nicht sein zu können unter Gott, sondern er wollte sein wie Gott und überhob sich. Die Ursünde. Und geistlicher Hochmut ist in den Augen Gottes eine sehr schlimme Sünde. Vielleicht ähnlich schlimm wie Ehebruch und Hurerei. Das Wasser der Ehre Gottes auf unsere Mühlen leiten, ist einfach eine ganz schwere Sünde. Und bei Paulus sehen wir, er war ehrlich. Er sagte hier den Korinthern, die sich so aufgeblasen haben und sich ihrer Erlebnisse rühmen, er sagt ihnen, ich hatte auch Erlebnisse, aber ich rede davon nicht so wie ihr, ich mache nicht so ein Gedöns darum, würde man im Ruhrgebiet sagen und in Westfalen, und, sondern ich erzähle euch sogar, dass ich so angefochten bin, so ein schwacher Mensch, dass ich so in Gefahr bin, hochmütig zu werden, dass Gott mir sogar ein Gegengewicht geben musste, ein Dorn für das Fleisch. Mit anderen Worten, genau das Gegenteil wie die Korinther. Er demütigt sich, er erniedrigt sich, er redet von seiner Schwachheit und sagt, ich bin in Gefahr, stolz zu sein, und Gott der bewahrt mich davor, der hat mir ein Bewahrungsleiden gegeben, der hat mir diesen Dorn auferlegt. Jetzt müssen wir einen großen Sprung machen und ich hoffe, dass das gelingt, dass wir jetzt mit können. Keiner von uns ist Paulus. Keiner von uns hat wahrscheinlich solche Erlebnisse gehabt und damit auch solche Versuchungen, darauf stolz zu werden. Das ist leider so. Je größere Dinge man erlebt hat, je mehr man von Gott gebraucht wurde, desto größer ist die Gefahr, darauf sich etwas einzubilden. Und doch glaube ich, dass auch hier unter uns Geschwister sind, die vielleicht jetzt gerade einen solchen Dorn im Fleisch haben oder die ihn irgendwann einmal bekommen werden. Es kann zum Beispiel, das muss ich sagen, es kann für einen Menschen sehr, sehr schwer sein, der gerne Vater oder Mutter werden möchte, wenn keine Kinder möglich sind. Das kann ein schwerer Dorn sein für das Fleisch. Oder wenn Menschen gerne dem Herrn dienen möchten und sie wären wirklich brennend dafür, dem Herrn zu dienen, aber eine Krankheit oder Erschöpfungsdepressionen, Burnout, wie wir das heute nennen, hindern sie daran. Oder Geschwister, die älter geworden sind, das können wir vielleicht nicht so nachfühlen, die meisten von uns, sitzen zu Hause in einer Dachstube, sitzen im Altersheim und der Tag ist sehr, sehr lang im Altersheim. Und die wünschen sich, da käme mal einer rein und würde nicht gleich sagen, oh, ich habe aber nur 10 Minuten Zeit, und würden mal eine ganze Stunde bleiben und würden die Geschichten zum x-ten Mal hören, die dann die alten Leute erzählen. Das werden wir auch mal machen, wenn wir so alt sind, werden wir dieselben Sachen wieder erzählen, ja, und würden mit ihnen singen und mit ihnen beten und ihnen ein Wort lesen. Das kann eine große Last sein, Einsamkeit. Manche leiden unter Menschen, unter dem eigenen Ehepartner, unter Kinder, die man von Gott erbeten hatte, die da sind, aber die eigene Wege gehen oder sehr bedenkliche Wege gehen. Und das kann so schwer sein, so schmerzlich für Eltern. Kinder von Gott erbeten sind ganz, ganz weit weg und man hat große Sorge um sie, was mit ihnen wäre und was aus ihnen wird. Menschen aus der eigenen Familie können zu schaffen machen. Das alles kann ein Dorn sein, eine Last, neben vielem anderen, was ich jetzt nicht nennen kann. Es kann ein Dorn sein. Paulus spricht hier offen von seiner Schwachheit, aber damit noch nicht genug. Er geht sogar noch einen Schritt weiter in Vers 8 und spricht von einem nicht erhörten Gebet. Hier haben wir ein nicht erhörtes apostolisches Gebet in der Bibel. Das ist unerhört. Vers 8. Um dessen Willen habe ich 3-mal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Zunächst mal möchte ich sagen, ich erzähle genauso gerne von erhörten Gebeten wie ihr. Das ist großartig, wenn man für etwas wirklich gebeten hat und dann schenkt der Herr Erhörung. Man hat um eine Seele gebetet, dass ein Mensch sich bekehrt. Man hat um Gesundheit gebetet für jemand und Gott hat gehört. Das ist großartig, das erzähle ich sehr gerne. Aber erzählen wir auch ab und zu einmal von nicht erhörten Gebeten in unserem Leben? So wie Paulus das hier macht. Er sagt, er hat 3-mal zum Herrn gefleht, aber dieses Gebet wurde nicht erhört. Aber noch etwas ist mir hier aufgefallen. Da sehen wir, Paulus war genauso wie wir. Als etwas Unangenehmes in sein Leben kam, was war seine erste Reaktion? Wegbeten. Wegbeten. Herr, was machst du denn mit mir? Das kann ich nicht gebrauchen, diesen Dorn für das Fleisch. Nimm den weg. Herr, bitte, ich möchte unbeschwert dir dienen können. Nimm den Dorn weg. Er war genauso wie wir. Und ich möchte mal noch deutlicher werden. Wer von uns hat noch nicht gebeten dafür, dass seine Halsschmerzen, sein Husten, sein Schnupfen, sein Unwohlsein wieder genommen werden würde? Ich schon. Und das Schöne ist, wir dürfen ja so beten. Wir sind ja Kinder eines großen Vaters, eines liebenden Vaters im Himmel. Wir dürfen ja mit den kleinsten Dingen kommen. Das lehren wir ja auch unsere Kinder und das ist berechtigt, das dürfen wir. Nur, wir müssen ein bisschen aufpassen auch mal, wer so in unserer Umgebung ist. Ich habe Folgendes miterlebt. In einer Versammlung kommt eine Schwester und nennt als Gebetsanliegen ihren Ehemann, der zu Hause bleiben musste, wegen Halsschmerzen. Und er bittet um Fürbitte. habe ich schon so bei mir gedacht, naja, ob das jetzt hier so die allerdringlichsten Anliegen sind in dieser öffentlichen Gebetsversammlung und in der gleichen Ansammlung von Menschen saß der schwerstkranke Norbert Ammon, der von oben bis unten voll ist mit Metastasen und leider nicht mehr lange zu leben hat nach menschlichem Ermessen. Es geht ihm sehr schlecht im Augenblick. Einige von euch kennen ihn ja. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Dann kam die Gebetsgemeinschaft und der Norbert Ammon hat für diesen Bruder mit den Halsschmerzen gebetet. Da bin ich bald geplatzt, ja. Ich bin bald geplatzt. Aber so ist der Norbert. Das hat der von Herzen gemacht. Der ist so. Trotzdem, ich wollte das nur sagen, wir müssen auch ein bisschen auf die Relationen achten, ja. Noch einmal, dass keiner in den falschen Hals bekommt. Wir dürfen mit allem zu uns kommen. Im Kämmerlein sowieso, aber auch ich verstehe das doch, keiner hat gerne Halsschmerzen, ich auch nicht, ja, aber ein bisschen auf die Relationen achten, wenn da vielleicht Leute nebendran sitzen, die ganz andere Probleme haben wie wir. Und bei Paulus war es so, er wollte diesen Pfahl wegbeten, aber das war gar nicht falsch, das wird hier gar nicht getadelt. Ich will euch ehrlich sagen, es gibt zwei Extreme. Wenn etwas in unser Leben kommt, was uns nicht gefällt. Es gibt Menschen, die neigen dazu, etwas zu schnell anzunehmen. Gleich schon den Nacken zu beugen und zu sagen, ja Herr, noch ein Schlag, ja, übertrieben jetzt, aber. Und die anderen, die neigen eher dazu, sich dagegen zu stemmen und zu kämpfen dagegen oder sogar zu rebellieren dagegen. Und das hängt auch stark mit unserer Persönlichkeit zusammen. Und ich sage euch ganz offen, ich gehöre zu der einen Seite, die etwas viel zu schnell annehmen. Und ich weiß inzwischen auch, woher das kommt. Ich komme aus einer Familie, wo beide Großeltern durch Erweckung gegangen sind. Im Pietismus, wie ihr schon wisst. Also beide Großeltern haben sich bekehrt aus der Welt heraus, sind durch Erweckung gegangen. Dann hat Gott ihnen 11 Kinder geschenkt. Die einen 7, die anderen 4. Alle 11 Kinder kamen zum Glauben. 10 von ihnen nahmen einen gläubigen Ehepartner. Und eine wurde Diakonisse. Also keiner ging da einen falschen Weg, ja. Alle nahmen eben einen gläubigen Ehepartner und meine Eltern, meine Mutter lebt noch mit fast 90 Jahren, aber meine Eltern, die sind in diesem Klima aufgewachsen und ich habe meine Eltern bis zum heutigen Tag niemals über etwas klagen und jammern hören. Also jetzt, ich meine wirklich etwas Ernstes, ja, etwas Schwerwiegendes. Ich habe das nicht gehört. Ich habe bei meinen Eltern, die auch Schweres erleben mussten, ich habe gesehen, sie haben das angenommen, wirklich vom Herrn angenommen. Und ich bin in diesem Klima aufgewachsen und ich neige auch eher dazu, etwas sehr schnell anzunehmen. Und ich muss lernen, auch einmal mit Gott zu ringen und mit Gott ganz ehrlich zu beten und zu sagen, Herr, ich verstehe dich nicht. Warum? Warum jetzt auch noch das in meinem Leben? Ja? Oder warum jetzt das, wo ich gerade im Begriff war, dies zu tun. Ich verstehe es nicht. Kannst du das wegnehmen, Herr? Bitte nimm das weg. So ehrlich mit Gott zu ringen, wie wir es in den Psalmen finden. Oder auch bei Luther. Ihr wisst, man kann sogar von Martin Luther etwas lernen. Ja? Man muss nicht alles ablehnen, was er gemacht hat. Und als sein engster Mitarbeiter Melanchthon einmal sterbenskrank dalag, da hat Luther folgendermaßen gebetet. Ist ja gut, dass ihr alle sitzt. Jetzt passt auf. Da hat er gebetet, Herre Gott, wenn du mir meinen Melanchthon sterben lässt, dann schmeiße ich dir den ganzen Kram vor die Füße. Dann kannst du selbst ein Luther sein. Originalton Luther. Ich weiß, da bleibt mir das Herz stehen. Ja? Ich kann so nicht beten, aber Luther war ehrlich, der war so urwüchsig mit Gott. Und soll ich euch etwas sagen? Ich glaube, dass es doch in Ehrfurcht war, Gott hat sein Gebet erhört. Und der Melanchthon hat ihn später noch überlebt, den Luther, ja. Und er war noch ganz wichtig für die Reformation. Also Luther hat urwüchsig gebeten und das will ich hier rausarbeiten. Hoffentlich kommt das bei jedem an. Ich meine, wir müssten auch manchmal mutiger beten, glaubensvoller, kühner. Es ist oft zu viel Routine in meinen Gebeten. Es betet so dahin, ja. Und das meine ich damit, dass wir auch mal mit Gott ringen. Da dürfen wir mal eine Scheibe abschneiden, eine Scheibe. Bei den Charismatikern. Die fallen da manchmal auf der anderen Seite vom Pferd, ja, und übertreiben es. Da kommt gleich ein anderes Beispiel. Schade wäre, wenn man etwas zu schnell annimmt, ohne mit Gott einmal ehrlich zu ringen. Und jetzt die andere Seite. Es gibt auch Menschen, die lehnen sich so gegen etwas auf, die rebellieren förmlich dagegen oder zwingen Gott in ihren Gebeten, dass er irgendetwas tun soll oder nicht tun soll oder wie immer. Und da muss ich euch ein Beispiel erzählen. Irgendwo in Süddeutschland war eine Gruppe von Christen, ihr werdet gleich feststellen, es waren Charismatiker, also die ihrem Verständnis nach haben sie sich so bezeichnet, und die hatten einen landwirtschaftlichen Nebenerwerb, die lebten so in einer Art Kommunität. Es gibt Lieder von denen in christlichen Liederbüchern, ich sage jetzt aber nicht, wo das her war. Und dann ist Folgendes passiert. Die brauchten einen Schweinestall und dafür fehlten 10.000 Mark. Und dann ist jemand von denen auf die Schnapsidee gekommen, die haben sich in einem Raum versammelt, dann haben sie gesagt, wir gehen jetzt hier nicht eher raus, bis wir die 10.000 Mark zusammen haben für den Schweinestall. Also es war die Zeit, als es noch die gute alte D-Mark gab. Ja? Und dann haben die angefangen, morgens um 10 Uhr zu beten, nur um dieses eine Anliegen, nichts anderes. Immer nur um die 10.000 Mark, einer nach dem anderen, immer im Kreis herum. In dem Raum war ein Telefon. Ich erzähle euch, was passiert ist. So ist das gewesen. Das Telefon klingelt, ein Mann ist dran und sagt, ich kenne Sie nicht, aber ich habe den Eindruck, ich soll Ihnen 5.000 Mark geben. Boah, Jubel brach aus, ja. Und dann haben die erst richtig losgelegt. Und nachmittags, um 3:30 oder so, klingelt wieder das Telefon. Ein anderer Mann ist dran und sagt, ich kann es nicht erklären, aber ich weiß ganz genau, ich soll Ihnen 5.000 Mark geben. So, der Jubel kannte keine Grenzen. Die schwebten förmlich unter der Decke an diesem Abend. Die haben noch bis Mitternacht Lobpreis gehabt, ja. Und ein Jahr später war das ganze Werk kaputt, am Boden zerstört. Der Satan hat da reingeschlagen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das sind scheußlichste Dinge passiert in dieser Glaubensgemeinschaft, von der ich jetzt rede. Und ich weiß es von dem Bruder, ein reifer, gestandener Bruder, der dort hingerufen wurde, um die Scherben aufzukehren. Und er hat dann mit denen geredet und gesagt, was ist denn hier passiert? Und dann haben sie ihm die Geschichte von dem Schweinestall erzählt nach einiger Zeit. Und dann sagt er, jetzt ist mir alles klar. Wisst ihr, was ihr gemacht habt? Ihr habt Gott wie einen Oberkellner behandelt. Ihr habt so mit dem Finger geschnalzt. Das soll man übrigens nie machen, ja, auch nicht im Restaurant. Aber so mit dem Finger geschnalzt und dann musste Gott auf dem Silbertablett 10.000 Mark daher bringen. Und ihr wart die Kings, ja. So kann man doch mit Gott nicht umgehen, mit dem souveränen, großen, lebendigen, heiligen Gott. So kann man nicht mit ihm umgehen, ihn so zwingen in den Gebeten. Wenn wir das tun würden, liebe Geschwister, dann kann es sein, dass wir Gott in seiner Ehre verletzen, dass wir ihn wirklich in seiner Ehre verletzen, weil er Gott ist, weil wir ihn so nicht behandeln dürfen und dass er dann auch einmal uns das gibt, was wir so ertrotzen, aber nicht zum Segen, sondern eher zum Schaden. Ihr sagt, wo nimmst du das her? Das nehme ich aus der Bibel. Kennt ihr die Geschichte Israels, als sie aus Ägypten kamen und das Manna satt waren und sie wollten unbedingt Fleisch? Und dann lesen wir im Psalm 78, das Fleisch war noch in ihrem Munde, da kam der Zorn Gottes über sie. Oder lesen wir in den Königebüchern, Israel wollte unbedingt einen König. Unbedingt. So wie alle Nationen. Es war nicht nach Gottes ursprünglichem Wille. Aber dann hat Gott ihnen die Könige gegeben. Lest die Königebücher, 40 Könige, 35 mit Gesamtbeurteilung negativ. Und das ging von Salomo, von Saul und Salomo angefangen und David von der Blütezeit bis in den Götzendienst der babylonischen Gefangenschaft. Ja, das war kein Segen, es war eher ein großer Schade für das Volk Israel. Und ich gehe noch eine Ebene tiefer. Hier sind viele Eltern, die noch kleine Kinder haben oder vor kurzem noch kleine Kinder hatten. Wenn unsere Kinder am Sonntagnachmittag schon gut gegessen hatten, Schweinebraten oder was weiß ich, was es da gab irgendwo, oder Schnitzel und Pommes frites und Nachtisch, und jetzt wollten sie noch ein Eis. Und wir mussten aber nach Hause fahren, eine kurvenreiche Strecke, und wir wussten, wenn sie jetzt noch ein Eis essen, dann wird ihnen das nicht bekommen, dann werden sie sich nachher alles durch den Kopf gehen lassen wieder, ja. Und dann haben wir gesagt, nein, das ist nicht gut für dich. Und sie haben so lange gequengelt und rumgemacht, ja. Was machen dann Eltern? Irgendwann sagen sie, gut, gut, du kriegst dein Eis. Du wirst sehen. Ja, das macht man doch, weil das in dem Fall harmlos ist. Er isst genüsslich sein Eis und dann später kommen die Kurven und dann muss der Papa mal anhalten. Ja? Und dann ging alles wieder von ihnen und dann waren sie einer Erfahrung reicher. So machen wir es doch mit unseren Kindern auch. Und Gott kann das auch mal mit uns machen, wenn wir ihm die Ehre rauben, wenn wir ihn so behandeln. Und liebe Geschwister, es hat auch Gläubige gegeben, deren Kind wurde schwer krank und sie konnten es nicht loslassen. Sie konnten es nicht loslassen und dann haben sie es förmlich von Gott ertrotzt. Nicht falsch verstehen, ich würde auch um mein Kind flehen, wenn es schwer krank wäre, ja, ganz sicher. Aber sie haben es förmlich von Gott ertrotzt und später ging das Kind ganz, ganz schwere Wege und die Eltern hatten schwer darunter zu leiden und haben vielleicht auch selbst gedacht, hätten wir es damals losgelassen. Ich weiß, Gott ist trotzdem noch souverän, aber das wirkt alles zusammen, die Souveränität Gottes und auch unsere Gebete, das hat Einfluss auf Gottes Wirken. Gott ist dynamisch, Gott handelt, Gott reagiert auf uns. Es ist nicht alles irgendwie vorprogrammiert und wir können gar nichts mehr machen. Das ist ein interaktives Wechselspiel zwischen Gott, dem Souveränen, und mir, Kleinem, seinem Kind, mit meinen Gebeten. Und von daher ist mir das so wichtig, dass wir einen guten, gesunden Weg in der Mitte finden. Nicht auf der einen Seite vom Pferd fallen, so wie ich neige, auch nicht auf der anderen Seite, wie vielleicht andere neigen. Du weißt, wo du stehst. Es gibt einen wirklich gesunden Weg, den finden wir bei unserem Herrn. Bei unserem Herrn Jesus. Als er im Garten Gethsemane war, betet er, mein Vater, ist möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Ist möglich. Einige Minuten später betet er, mein Vater, ist nicht möglich, so geschehe dein Wille. Ist nicht dasselbe Gebet, ist anders das Gebet. Ist nicht möglich, wenn es keinen anderen Weg gibt, die Menschen in Oberbayern zu erlösen und Salzburg und wo ihr alle herkommt, ja, dann gehe ich ans Kreuz. Und es war nicht anders möglich. Und so sagt der Hebräerbriefschreiber später, er ist erhört worden in den Tagen seines Fleisches, als er Gebet und Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem opferte, der ihm hätte aushelfen können. Er ist erhört worden darum, weil er Gott in Ehren hielt. Er hat ihn in Ehren gehalten. Er hat gesagt, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und liebe Brüder und Schwestern, wenn es Christen gibt, das sind Christen, die uns dann sagen wollen, ach komm, dieses Gebet, das kannst du sein lassen, das ist doch kein Glaubensgebet. Du musst beten, Herr, ich danke dir, du wirst mich erhören. Nein, du hast mich sogar schon erhört. Ja? Wort des Glaubensbewegung und solche Verrücktheiten, das ist nicht der biblische Weg, sondern er hat Gott in Ehren gehalten und das müssen wir auch. Wir dürfen im Glauben beten, Herr, du kannst. Aber die Demut fügt hinzu, du musst nicht. Die Ehrfurcht, du musst nicht. Sondern ich sehe nur bis zur nächsten Kurve. Du siehst meinen ganzen Weg und du weißt besser, wann du mir etwas geben kannst oder wenn du es mir auch versagen musst. Im Blick auf unsere Gebete, liebe Geschwister, gibt es sowieso nur drei Möglichkeiten von Gott her gesehen. Wenn wir etwas bitten von ihm, dann wird die Ampel entweder auf grün gehen und er gibt es uns sofort, oder die Ampel ist auf gelb, noch nicht, du musst noch warten, oder sie geht auf rot, nein, das ist nicht gut für dich. So geht Gott mit uns um, wenn wir beten, er ist unser Vater, er liebt uns, er meint es wirklich gut mit uns. Und darum hat Augustin gesagt, der große Augustin, er hat gesagt, wenn Gott unsere Gebete nicht so erhört, wie wir wollen, dann erhört er sie so, wie es besser ist. Und das ist kein Trick, um irgendwie nicht erhörte Gebete zu erklären. Es ist wirklich so, er erhört sie so, wie es besser ist. Er hatte das selbst erlebt. Seine Mutter Monika hatte gefleht, dass er ja nicht nach Italien gehen sollte. Sie dachte, wenn er nach Italien geht, dann ist Hopfen und Malz verloren. Und kaum kam er dorthin, hat er sich bekehrt in Italien. Kommt ein Kind und sagt, tolle Lege, nimm und lies, nimm und lies. Und er liest und bekehrt sich auf der Stelle und wird der Mann, der von Gott so gebraucht wurde. Kommen wir noch ein letztes Mal zurück zu Paulus. Wie kam es nun bei Paulus dahin, dass er den Pfahl annehmen konnte? Dass er ihn annehmen konnte und sich sogar rühmen konnte seiner Schwachheit und der Misshandlungen, der Nöte und Ängste und dieser Dinge. Wie kam es dahin? Schaut, jetzt möchte ich euch zeigen, wie schnell wir über eine wichtige Aussage der Bibel hinweglesen können. Mir ist es jedenfalls so gegangen. In Vers 9 haben wir die Antwort. Da steht, und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir. Das springt uns sofort in die Augen. Meine Gnade genügt dir. Oder Luther sagt, lass dir meiner Gnade genügen. Aber besser, meine Gnade genügt dir. Und worüber lesen wir hinweg? Was davor steht. Und er hat zu mir gesagt. Er hat zu mir gesagt. Der Herr Jesus. Er hat es ihm erklärt. Menschen konnten es nicht erklären. Und auch in unserem Leben, auch die besten Seelsorger haben nicht Antworten auf alle unsere Fragen. Menschen können uns nicht alle Antworten geben. An jenem Tage werden wir ihn nichts mehr fragen. Das gilt bestimmt auch für die ungelösten Fragen unseres Lebens. Aber wenn wir Frieden haben, wenn wir doch von ihm her wissen, dass seine Gnade genügt, dann können wir auch mit ungelösten Fragen unserer irdischen Existenz leben. Und genau das sagt er ihm hier, meine Gnade genügt für dich. Das heißt, ich werde dir diesen Dorn nicht wegnehmen. Du wirst mit diesem Gewicht, mit dieser Last leben müssen. Ich nehme ihn dir nicht weg. Er ist zum Segen gegeben. Und Watchman Nee hat an der Stelle was Geniales gesagt. Ihr habt es auf eurem Handout. Er sagt, Heilung bedeutet nicht unbedingt, dass Schwachheit genommen wird oder Krankheit oder diese Last oder diese Not oder dieses unerfüllte Bedürfnis in meinem Leben. Heilung bedeutet nicht, dass alles Unangenehme genommen wird, sondern dass Kraft vorhanden ist. Die Gegenwart Jesu Christi in unserem Leben, auch in Krankheit, in Schwachheit, in Entbehrung, auch mit unerfüllten Wünschen unseres Lebens. Wir wissen auch nicht, warum unser erstes Kind damals starb und von meiner Frau tot zur Welt gebracht werden musste. Wir wissen es nicht, ja? Und wir werden es hernach erfahren, steht in der Bibel. Und so sagt hier der Herr zum Paulus, meine Gnade genügt dir. Die Wurzel für diese Aussage ist übrigens auch wie bei vielem im Alten Testament. In 5. Mose 3, 26 wollte Mose unbedingt ins verheißene Land. Er wollte so gerne das Land noch sehen und auch in Besitz nehmen, seine Füße darauf stellen. Und der Herr sagt zu ihm ganz hart in Hebräisch, Ravla. So klingt das, wirklich. So wie Basta, so ähnlich, ja. Ravla, das heißt aus. Schluss, rede nicht mehr davon, hat Gott zu Mose gesagt, ganz hart. Und hier hat es einen ganz anderen Klang. Bei Paulus sagt der Herr, meine Gnade genügt. Er sagt nicht genug, sondern meine Gnade genügt. Die Gnade und Wahrheit ist in Jesus Christus geworden. Hier ist etwas ganz Neues, etwas ganz anderes. Meine Gnade ist genug für dich. Das heißt, ich habe dich lieb, Paulus, und da dürfen wir unsere Namen einsetzen, ob du gesund bist oder krank, mit Partner oder ohne, mit Arbeitsstelle oder ohne. Ich bin am Kreuz für dich gestorben. Ich bin auferstanden, du darfst aus meiner Fülle leben. Ich will dich tragen und eines Tages vollenden. Meine Gnade reicht aus für dich. Und so kann ich denen sagen, die irgendwie einen Dorn fühlen in ihrem Leben, was immer das sein mag. Ein Dorn für das Fleisch demütigt. Aber die Gnade Gottes richtet auf. Die Korinther rühmten sich ihrer Gaben, Paulus rühmte sich seiner Schwachheit und sagte, ich habe einen Dorn in meinem Fleisch und den brauche ich. Der ist mir gegeben, damit ich nicht hochmütig werde und ich brauche das einfach. Ich muss ehrlich bekennen, liebe Brüder und Schwestern, wir wollen doch oft alles sein. Seine Zeugen, seine Märtyrer vielleicht sogar, denken wir das manchmal heimlich. Nur nicht seine Schwächlinge. Wer möchte schon gerne ein Schwächling Jesu Christi sein? Und das müssen wir lernen. Auch solche, die vollzeitlich oder hauptberuflich oder wie ihr das nennen wollt, im Dienst des Herrn stehen, die verfallen oft dem Trugschluss, dass sie meinen, sie müssten immer stark sein und sie dürfen keine Schwäche zeigen. Wo steht das und wer sagt das? Ja, das ist ein großer Trugschluss. Wir dürfen schwach sein und ich bin noch dabei zu lernen, das auch so offen zu sagen wie Paulus und da nicht irgendwie etwas vorzuspielen. Wer sind wir als Gemeinden? Ihr in Wasserburg und Lofer und Aufhamm und wo ihr alle herkommt, was sind wir als Gemeinde? Wir sind eine Zusammenkunft von Menschen, die an die Grenzen ihrer Kraft gekommen sind die an den Wunden unseres Lebens zu Christus gebunden haben, und die Wunden unseres Lebens halten uns bei ihm, aber nicht nur das, das wäre zu wenig. Er, seine Kraft, hält uns bei ihm. Und so sind wir Menschen, die seine Gnade kennengelernt haben. Und wir wissen, sie genügt. Sie reicht aus in jeder Situation unseres Lebens. Auch wenn wir versagt haben, wenn Menschen über unser Haupt gefahren sind, wenn wir loslassen müssen, wenn wir Verlust erleben. Und sie genügt, das sage ich jetzt wieder den Älteren zum Trost, und wir werden vielleicht auch bald zu ihnen gehören, sie genügt auch in den Gebrechen und Demütigungen des Alters. Die Gnade Jesu Christi genügt. Und so möchte ich schließen mit einem Beispiel. Ein ehemaliger Kollege von mir musste umziehen. Und wie das so ist, wenn man umzieht, dann, wenn man alles eingerichtet hat, die Möbel stehen und so weiter, dann möchte man am Ende noch die Wandsprüche aufhängen. Und so war es auch bei Ihnen. Ein Wandspruch fehlte noch. Das war ein Holzspruch. Da stand drauf: Ja, Vater. Und Sie wussten nicht, wohin. Und in seiner Verzweiflung hat er ihn dann an so eine Küchenwand gehängt. War eigentlich kein exponierter Platz dafür, für so einen wichtigen Spruch. Einige Monate später, ja, jetzt will ich niemand Angst machen, dem Muttis nicht, die hier sind, aber lag das kleine Mädchen plötzlich leblos im Kinderbett. Der plötzliche Kindstod, 15 Mal am Tag in der Bundesrepublik. Der Notarzt wurde gerufen, und während die Notärzte um das Kind rangen, sie legten es auf den Küchentisch. Und der Vater, der Blick des Vaters ging über den Rücken der Ärzte an die Wand, wo stand: Ja, Vater. Und er wusste in dem Augenblick, das Kind wird nicht mehr lebendig. Und er konnte es loslassen und musste nicht rebellieren mit Gott und sich aufbäumen. Er konnte es loslassen. Und das möchte ich einfach zum Schluss sagen. Ich wünschte uns, ihr Lieben, dass irgendwo an so einer Wand unseres Lebens, dass diese Worte fest eingeprägt stehen könnten. Auch bei mir. Dieses Ja, Vater, dieses vertrauensvolle Ja, Vater, dass wir auch, wenn diese schweren Dinge kommen, dass wir dann nicht aufhören zu wachsen, dass wir dann nicht solche sind, bei denen die Kupplung schleift. Ihr wisst, was bei einem Auto passiert, wo die Kupplung schleift, da kannst du Gas geben, wie du willst, der Tank ist voll, alles ist in Ordnung, der Motor rollt auf, Abgase wie verrückt, und das Auto geht nicht von der Stelle, weil die Kupplung schleift, weil die Kraft nicht auf die Räder kommt. Und das gibt es auch im Leben von Christen. Und davor möchte uns der Herr bewahren, dass wir das Ja, Vater, sagen können. Dann werden wir in hohen Zeiten wachsen und ihm die Ehre geben, vor Stolz bewahrt bleiben, aber auch in tiefen Zeiten, wenn wir irgendwie Leiden und Unannehmlichkeiten zu tragen haben. Von Verfolgung will ich ja hier gar nicht reden, aber selbst wenn das käme, wir könnten genauso weiter wachsen in hohen und in tiefen Zeiten unseres Lebens. Das wünsche ich von ganzem Herzen, dass wir dieses Ja, Vater, sagen können. Ja, ich bin gebeten worden, dass ich diesen Teil mit Gebet abschließe. Das will ich auch tun, aber gebt mir eine letzte Gelegenheit. Ich möchte euch das Buch von Norbert noch zeigen. Einige kennen es doch schon, denke ich, aber das ist Norbert Ammons Buch Absturz Richtung Himmel, bei CLV erschienen. Also Markus Finkel hat es mal in der Gemeinde und Mission rezensiert und hat geschrieben, das sollten alle lesen, ja, alle Kranken und alle Gesunden. Gehörst du nicht zu einer dieser beiden Gruppen? Doch, ne? Also das sollten alle lesen, wirklich, ich mach's euch so lieb, da ist ihm etwas geschenkt worden. Es wird schon in andere Sprachen übersetzt, es kommt jetzt in Französisch, es kommt bald in Finnisch, es ist wirklich lesenswert, ich möchte es sehr empfehlen. Hier ist eines der besten Bücher, die ich je gelesen habe, Der Weg dem Lamme nach von Steinberger. Wenn hier einige sind, die sich nach richtigem Schwarzbrot sehnen, mal so wieder richtig etwas für Herz und Seele, das Buch hier gehört zu den 5 besten, die ich bisher gelesen habe, Der Weg dem Lamme nach von Steinberger. Das ist ein Klassiker, ein Evergreen, wahrscheinlich ist es deswegen grün, ja. Und gut, es gibt noch ein paar andere Sachen draußen. Auch diese CD über Katholizismus, was Aktuelleres gibt es ja gar nicht, hier von Alois Wagner, und die geben hier Zeugnis. Die letzten CDs habe ich da draußen von CLV. CLV gibt es nicht mehr raus, weil auch Gregor Dalia drauf spricht, ja, der leider zur Allversöhnung sich jetzt bekennt. Aber ich glaube, das Zeugnis ist immer noch Sehr, sehr wertvoll. Nutzt es. Und ja, gut. Ich kenne einen Menschen, der hat seinen Computer genommen und hat alles, was da drauf war, auf eine DVD gekippt, um anderen zu helfen, die im Beruf stehen, die nicht so viel Zeit haben zum Lesen und Vorbereiten und so weiter. Und der hat das aus dem Grund gemacht, damit andere davon Nutzen haben können. Und wenn ihr das mal anschauen wollt, das gibt's auch da draußen, heute sogar extra hier bei dieser Konferenz für einen super Sonderpreis. Das steht auf der Packung. So, das habe ich noch sagen dürfen. Danke für eure Geduld. Jetzt wollen wir zusammen beten und wir wollen still werden. Herr, unser Gott und Vater, wir suchen jetzt dein Angesicht und wir preisen dich, dass wir dich so kennen dürfen in unserem Herrn Jesus, dass du unser Vater bist, der beste Vater, den es geben kann. Und danke, Herr, dass wir dir vertrauen dürfen, dass du uns wirklich lieb hast. Menschen sagen das manchmal, aber bei dir ist es Tatsache, du liebst uns und du meinst es wirklich gut mit uns. Ob du uns hohe Erlebnisse schenkst oder ob wir auch durch Tiefen gehen müssen. Herr, wir wollen dich innig bitten, dass es dem Feind nicht gelingt, an irgendeiner Stelle unseres Lebens unser Vertrauen zu dir zu erschüttern, zu untergraben oder gar zu zerstören. Herr, bitte hilf uns, dass wir dir vertrauen können. Wir bekennen dir, dass manchmal der Unglaube in unserem Herzen größer ist als der Glaube. Aber zieh unser Vertrauen heute neu zu dir, auf deine große Vaterliebe. Herr, danke, dass wir Zugang haben zu dir, bis zu deinem Vaterherzen, auch jetzt im Gebet. Und so wollen wir dich bitten, dass du auch denen besonders beistehst, die Lasten zu tragen haben, im eigenen Leben, im Leben der Familie oder was es immer sein mag. Herr, hilf uns immer wieder, das Ja, Vater, durchzubuchstabieren. Und Herr, wir wollen uns auch zusammen vereinigen, für den Norbert bitten. Du kennst ihn und Kerstin, Herr, du weißt, dass es ihm sehr, sehr schlecht geht und wenn es dir wohlgefällt, ihn wegzunehmen von dieser Erde, lass ihn bald dein herrliches Angesicht schauen dürfen. Du kannst es erträglich machen, auch sein Sterben, Herr. Und wenn es anders sein soll, dass du ihm noch einmal die Lebenszeit verlängerst, würden wir uns auch freuen. Gib auch Kerstin Kraft für die schwere Begleitung und Pflege ihres Mannes, Herr, und stärke du sie. Danke, dass du es versprochen hast, dass deine Gnade genügt. Amen.